بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقيمة النام الله زيق نهاية بمهات سشكايد والبروفيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بشيست هويت المخب إن شاء الله من 46 انترشت فايتا وزن إما نخب كابيتل عارية und heute sprechen wir zunächst einmal über die Verantwortlichkeit, über die Bürgschaft, auf Arabisch Ad-Daman. Und die Frage ist, wenn es zu einem Aria-Vertrag kommt, bürgt dann der Musta'ir oder der Mu'ar? Der Musta'ir und der Mu'ar, das sind die zwei Personen des Iara-Vertrages. Der Musta'ir ist derjenige, der etwas sich ausleiht, das ist der Ausleihende. Und der Mu'ar oder der Mu'ir ist derjenige, der etwas verleiht. Also Entschuldigung, der Mu'ir ist der Verleihende, der Mu'ar ist das Verliehene. Also die Frage ist jetzt, wer bürgt, wenn etwas geschieht? Erst einmal müssen wir feststellen, dass Mu'ar, also das Geliehene, kann entweder kaputt gehen, kann zerstört werden, dadurch, dass der Leihende, der Musta'ir, damit fahrlässig umgegangen ist. Wenn er damit fahrlässig umgeht, dann besteht kein Zweifel daran, dass er dafür bürgt. Das ist gemäß Ijma' der Gelehrten. Denn egal, ob wir ihn als Damen betrachten oder als Amin betrachten, in beiden Fällen, bei Fahrlässigkeit bürgt er dafür. Beispiel, jemand leiht sich ein Auto und weiß nicht, wie man mit diesem Fahrzeug fährt, wie man richtig schaltet, und dadurch kommt es zu einem Getriebeschaden. In diesem Fall würde zweifellos der Musta'ir bürgen. Der zweite Fall ist, dass eben der Musta'ir nichts dafür kann. Wie zum Beispiel bei einer Naturkatastrophe. Oder es gibt einen Angreifer, der etwas zerstört, aber man weiß nicht, wer dieser Angreifer ist. Denn wenn man wüsste, wer der Angreifer ist, ist klar, dann würde diese Person dafür bürgen. Aber das Problem ist, man weiß nicht. Wie im Falle eines Diebstahls, bei dem der Dieb unbekannt ist. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind diesbezüglich unterschiedlicher Ansicht. Manche von ihnen, rahimahumullah ta'ala, sagen, der Musta'ir ist ein Bürger, in jedem Fall. Die zweite Ansicht besagt, dass der Musta'ir kein Bürger ist, sondern nur ein Amin ist. Die Beweislage dieser beiden Ansichten, die erste Ansicht, die besagt, dass der Musta'ir ein Bürger ist, beruft sich auf einen Hadith von Al-Hasan, rahimahullah, den er über Samura ibn Jundub, radiyallahu ta'ala anhu, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي. Auf Deutsch, wer etwas nimmt, ist dafür verantwortlich, bis er es zurückgegeben hat. Erst einmal, um diesen Beweis uns zu analysieren, dieser Beweis ist eigentlich ein relativ deutlicher, aber das Problem ist die berühmte Fragestellung, und zwar hat Al-Hasan rahimahullah Al-Basri hier direkt über Samra überliefert, oder ist hier eine Lücke? Ja, das ist eine berühmte Sache. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass hier eine Lücke vorhanden ist. Mit anderen Worten, sie sagen, der Sanad ist munqati'. Insofern wäre dieser Sanad da'if, weil wir einfach nicht wissen, über wen Al-Hasan das hier über Samra dann überliefert. Der zweite Beweis der Gelehrten der ersten Ansicht, das heißt diejenigen, die sagen, dass man bürgt, sie sagen, Safwan ibn Umayyah berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam von ihm am Tag von Hunayn Panzerhemden ausgeliehen hat. Da sagte er zu ihm, Muhammad, nimmst du es einfach so weg? Taban, Safwan ibn Umayyah war kein Muslim. Muhammad, nimmst du es einfach so weg? Also nimmst du es einfach gegen meinen Willen, gewaltmäßig weg und gibst es praktisch nicht mehr zurück. Das will er damit sagen. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, nein, vielmehr ist es eine garantierte Ausleihe. Bal'ariyatun madmuna. Okay. Hier hat der Prophet, alaihi salatu wasalam, diese Aria als madmun bezeichnet. Das heißt also als garantiert. In diesem Fall hat der Prophet etwas geliehen und auch die Bürgschaft dafür übernommen. Das heißt, auch wenn er, das heißt, auch wenn es gestohlen würde oder zerstört würde, während es in seiner Hand ist, muss er einen Ersatz dafür leisten für Safwan. Das sind die, wie heißt es, Beweise dieser Ansicht. Die zweiten, die Gelehrte der zweiten Gruppe, die sagen, dass der Musta'ir nicht, diese Aussage, erstmal diesen Hadith genauer zu analysieren. Dieser Hadith, bei diesem Hadith haben wir das Problem, als der Prophet sagt, Ariyatun madmuna, bedeutet das, also das ist vielmehr ist es eine garantierte Ausleihe, bedeutet es, dass jede Ausleihe grundsätzlich garantiert ist, oder ist es, hat er hier eins draufgesetzt, also hat es zwar ausgeliehen, aber um ihn zu beruhigen, garantiert er auch noch für die Rückgabe. Und das ist die Problematik in dieser Überlieferung. Das heißt, dass es hier in diesem Aria-Vertrag um eine zusätzliche Bürgschaft ging, ist klar, weil er es gesagt hat, alayhi salatu wasalam. Aber die Frage ist, ist das immer der Fall? Das ist eben die Streitfrage an diesem Hadith. Die Gelehrten der zweiten Ansicht, die nämlich sagen, dass der Musta'ir nicht bürgt, sie berufen sich auf einen Qiyas. Und sie sagen, eine Aria ist vergleichbar mit einer Wadi'a. Eine Wadi'a ist ein anvertrautes Gut. Man gibt jemandem etwas, dass er es bei sich aufbewahrt. Und derjenige, der aufbewahrt, der ist zweifellos ein Amin. Und sie sagen, wenn man etwas verleiht, es ist quasi so, als würde man etwas jemandem etwas anvertrauen. Und deswegen sagen sie, gilt auch für die Aria, dass der Musta'ir ein Amin ist, genauso wie derjenige, der etwas auf einen Schatz oder etwas Anvertrautes aufpasst. Unser Lehrer, Hafidhullah, bevorzugt die zweite Ansicht. Er sagt, das ist die richtige Ansicht, zweifellos, dass man eben, wenn man das Mu'ar als Ganzes bekommt, man es auch als Ganzes zurückgeben muss. Und er sagte, wenn jemand, und das passt auch dazu, dass man als Mu'ir dem Musta'ir diesen Gefallen tut, dass man ihm etwas kostenlos zur Verfügung stellt, dann es ist auch nur gerecht, wenn der andere einem genau das zurückgibt, was man ihm kostenlos für gestellt hat. Und dass der andere auch dafür dann die Garantie übernimmt. Der eine stellt die Manfa'a zur Verfügung, dann haftet der andere auch dafür. Anders bei der Ijara, wenn ich jemand etwas verleihe und dafür Geld nehme, dann verleihe ich, aber ich stelle ja nichts Kosten zur Verfügung. Also deswegen bekomme ich Geld dafür, die Ujra. Und in diesem Fall würde der andere auch dann nicht mehr bürgen. Wallahu a'lam. Dann stellt sich die Frage, wenn wir jetzt als Mu'ir sagen, ich verleihe dir dieses Mu'ar unter der Bedingung, dass du im Falle eines Falles bürgst. Diese Angelegenheit, Entschuldigung, nicht bürgst natürlich, ja. Nicht bürgt. Das heißt umgekehrt, der Musta'ir sagt, der Ausleihende sagt, ich leihe mir dieses Auto unter der Bedingung, dass ich nicht dafür bürge. Ich möchte wie im Ijara-Vertrag nicht bürgen, ich möchte ein Amin sein. Bei den Gelehrten, die ihn sowieso als Amin ansehen, ist ja kein Problem, aber die Frage ist, was ist mit den Gelehrten, die den Musta'ir grundsätzlich als Damen ansehen? Sie sind dabei geteilter Meinung. Manche von ihnen sagen, dass der Vertrag sahih ist. Da der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Muslime sich an die Verträge zu halten haben. Und andere Gelehrte sagen, dass diese Bedingung in diesem Fall Fasid ist, weil sie dem Gesetz widerspricht. Denn sie sagen, das Gesetz weist darauf hin, dass der Musta'ir Damin ist. Und wenn man Bedingungen stellt, die dem Gesetz widersprechen, dann ist diese Bedingung ungültig. Und der Beweis dafür ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata shart. Jede Bedingung, die nicht zum Gesetz Allahs gehört, ist ungültig, selbst wenn es 100 Bedingungen wären. Und das ist auch die richtigere Ansicht, oder die richtige Ansicht laut unserem Lehrer, hafizahullah ta'ala. Und deswegen, egal ob man diese Bedingung stellt oder nicht, bleibt der Musta'ir Damin. Und das hat auch den riesigen Vorteil, dass die Leute nicht leichtsinnig mit dem Ausgeliehenen umgehen und auch nicht von vornherein sogar erstmal aufpassen, ob sie überhaupt etwas ausleihen wollen, weil sie eben wissen, gerade wenn es etwas Wertvolles ist, wie ein Auto oder ähnliches, dass man dafür dann haftet. Wenn der Aria-Vertrag zu Ende ist, dann stellt sich die Frage, wenn es sich um eine Mobilie handelt, wer ist verantwortlich dafür, dass der Mu'ir seinen Mu'ar zurückbekommt? Und die Antwort lautet, der Musta'ir. Der Musta'ir hat die Aufgabe, das zurückzubringen. Nach dem I'ara-Vertrag kann er nicht sagen, du darfst deine Maschine abholen jederzeit, du kannst dein Auto abholen, unser Vertrag ist vorbei. Das geht nicht, sondern es ist das Recht des, es ist die Aufgabe des Mu'ir, es ist die Aufgabe des Musta'ir, das heißt des Ausleihenden, den Mu'ir zurückzubringen. Aber die Frage ist eben, wohin? Die Antwort lautet, dorthin, wo man sich geliehen hat. Also es geht jetzt nicht darum, dass es ihm nach Hause bringt, sondern da, in dem, zum Beispiel von einem Geschäft geliehen hat, von einem Parkplatz geliehen hat, das Auto geliehen hat, dann muss er das dorthin zurückbringen. Das gilt natürlich, sofern nichts ausgemacht worden ist. Ansonsten, wenn man etwas ausgemacht hat, muss man sich daran halten. Wenn der Mu'ir gesagt hat, ich leihe dir dieses Auto hier von meinem Geschäft aus unter der Bedingung, dass du es mir nach Hause bringst, dann hat sich der Musta'ir daran zu halten, weil das ist keine Bedingung, die dem Gesetz Allahs widerspricht. Dann stellt sich die Frage, wir haben ja beim Ijara-Vertrag schon damals gesagt, dass der Musta'jir die Manfa'a gehört, dass er Besitzer der Manfa'a ist. Und dann wird überlegt, ob man es weiter verleihen darf. Die Frage stellt sich auch hier, denn der Musta'jir hat ja auch die Manfa'a in seiner Hand. Die Frage ist, darf er weiter verleihen, genauso wie er geliehen hat? Und die Antwort lautet, die stärkere Ansicht ist, dass er nicht weiter verleihen darf. Und das ist eigentlich aufgebaut auf die Thematik, die wir am Anfang besprochen haben, oder die sich am Anfang des Kapitels stellt, ist der Musta'ir Eigentümer der Manfa'a oder hat er lediglich die Erlaubnis seitens des Eigentümers vom Gebrauch Nutzen zu machen? Okay. Wenn er nämlich Eigentümer ist, dann kann er praktisch das weiter verleihen. Wenn er aber nur die Erlaubnis hat, es zu benutzen, dann hat er nicht das Recht, es weiter zu verleihen. Und deswegen sollte er trotzdem weiter verleihen, obwohl er es nicht darf, ist er ab diesem Moment Damin. Unsündigt natürlich, aber er ist in diesem Moment Damin. Auf jeden Fall, auch wenn wir vorher gesagt hätten, dass er Amin ist. Nun stellen wir uns vor, dass jemand eine Aria weiterverleiht, obwohl er diese nicht hätte weiterverleihen dürfen. In diesem Fall sind folgende Fälle zu unterscheiden. Fall Nummer 1. Der zweite Musta'ir weiß, dass der Eigentümer damit einverstanden ist. Denn wenn du der zweite Musta'ir bist und du leihst dir etwas aus vom ersten Musta'ir, kann es ja sein, du weißt gar nicht, dass er es selbst geliehen hat. Kann sein, du denkst, es ist seins. Wenn er davon weiß, ist der zweite Aria-Vertrag unproblematisch. Ja? Und dieser Aria-Vertrag ist gültig. Es gibt nichts dagegen einzuwenden. Wenn er aber davon nicht weiß, weil er denkt, dass der Mu'ar dem, wie heißt es, ersten, dass der Mu'ar dem ersten Musta'ir gehört, also wenn der Musta'ir denkt, es gehört dem, dem ersten Musta'ir, wenn der zweite Musta'ir denkt, es gehört dem ersten Musta'ir, dann liegt der Fehler beim ersten Musta'ir. Liegt der Fehler beim ersten Musta'ir, weil er ihn unrechtmäßig an den zweiten weiterverliehen hat. Und in diesem Fall muss er dem Eigentümer, dem oder dem Verleihenden, dem Mu'ir, eine Ujra bezahlen. Genauso, als wäre es ein Ijara-Vertrag. Das heißt, er wird entschädigt dafür, dass man sagt, okay, du hast es zu Unrecht weiterverliehen. Für jeden Tag, an dem er das Auto weiterverliehen hat, bekommt der Mu'ir, der erste Mu'ir, so und so viel Euro. Und da es sich um einen Ijara-Vertrag handelt, ist in diesem Fall der Fall so, dass der erste Musta'ir haftet, Damen ist, und der zweite Musta'ir ist ein Amin. Wie beim Ijara-Vertrag auch der Musta'ir ein Amin ist. Der dritte Fall ist, dass der zweite Musta'ir weiß, dass der erste Musta'ir keine Erlaubnis hat, den Mu'ar weiter zu verleihen. In diesem Fall ist es eine Form von Rasb. Das heißt, der zweite Musta'ir gilt als Rasib, und das werden wir inshallah ta'ala genau besprechen. Entscheidend ist, er ist auf jeden Fall Damen, aber er ist nicht nur Damen, sondern er bürgt auch im Falle einer Naturkatastrophe. Das heißt, selbst wenn er nichts dafür kann, wird er dafür bürgen. Und als drittes muss er auch noch Ujra bezahlen, als hätte er es geliehen, als Entschädigung praktisch an den Eigentümer oder an den Mu'ir. Sollte also das Mu'ar zerstört werden, muss er einen Ersatz bringen, und sollte dies nicht möglich sein, muss er den Wert davon aushändigen. Und sollte es tatsächlich zu so einem Fall kommen, hat der Eigentümer das Recht, sowohl den ersten als auch den zweiten zu verklagen. Er kann sich aussuchen, wen er verklagen möchte. Beim Aria-Vertrag stellt sich auch wieder die Frage, wie beim Ijara-Vertrag, sollte der Musta'ir versterben, jetzt in diesem Fall, erbt er dann den Vertrag, wie der Musta'jir den Ijara-Vertrag erbt? Die Antwort lautet nein, denn wir haben ja gesagt, dass der Musta'ir nicht Besitzer, nicht Besitzer dieser Manfa'a war, sondern der Mu'ir hat sie ihm lediglich zur Verfügung gestellt. Insofern erben diesen Vertrag nicht. Ja. Selbst wenn also der Vertrag jetzt zeitlich begrenzt war für ein Jahr und der Musta'id stirbt vorher, dann haben nicht die Erben das Recht, diesen Vertrag nachher weiterzuführen. Sollte er nicht begrenzt sein, verfällt er sowieso in dem Moment, wo der Musta'il verstirbt. Nun kommen wir zu einem Streitfall. Wir haben ja gesehen, die Ähnlichkeit zwischen der Aria und der Ijara und die Vor- und Nachteile davon für denjenigen, der ausleiht oder eben mietet und dementsprechend auch für den Vermieter oder den Verleiher. Manchmal kommt es zu Meinungsverschiedenheiten, ob es überhaupt ein Aria-Vertrag war oder ein Ijara-Vertrag war. Jemand gibt einem anderen sein Auto. Der eine geht davon aus, dass es eine Aria war, der andere geht davon aus, dass es eine Ijara war. Ja. Und manchmal ist es für den Eigentümer besser, dass es eine Ijara war, denn dann bekommt er dafür Geld. Aber manchmal ist es auch besser für ihn, dass es eine Aria war, denn wenn etwas kaputt geht und wir sagen, der Musta'ir ist Damen, dann erhält er einen Ersatz dafür oder das Geld ausgehändigt, den Wert von dem Mu'ar, bevor es zerstört wurde. Manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, geben grundsätzlich dem Eigentümer Recht. Also wenn wir hier sagen, es gibt verschiedene Meinungen, auch im Kapitel vorher oder dem davor, dann ist diese, das heißt zum Beispiel, ob der Musta'ir Damen ist oder Amin ist, das haben wir vorhin erwähnt, dann ist es eben die Aufgabe, es ist der Gelehrte des jeweiligen Landes, ein Gesetz festzulegen. Einigen sich auf etwas, ob es Amin ist oder Damin ist. Und dann gilt das verbindlich für die Muslime, die in diesem Land leben. Nicht, dass jemand denkt, dass es unklar ist, die Scharia. Und mal so. Es gibt verschiedene Ansichten, das ist richtig. Aber die Gelehrten des jeweiligen Landes, sie, wenn sie sich für eine Sache entschieden haben, bevorzugt haben und das offiziell zum Gesetz gemacht wird, dann ist das verbindlich. Denn der Regierende in dem jeweiligen Land oder das Gesetz hebt diese Meinungsverschiedenheiten auf. Ja. Genauso wie bei Scheidungen. Es gibt Fälle, wo manche Gelehrte sagen, das gilt als Scheidung, andere sagen, es gilt nicht als Scheidung. Aber in dem jeweiligen Land, wo man lebt, wenn das eine Gesetz ist, dann ist das auch das, was gilt. Das heißt, deswegen sagen die Gelehrten, der Imam im Gebet, der Richter und der große Imam, das heißt der Imam der Muslime, der Regierende, sie alle drei heben diese Meinungsverschiedenheiten auf, indem sie sich für eine entscheiden. Also noch einmal, manche Gelehrte geben grundsätzlich dem Eigentümer Recht. Sie sagen, wenn er sagt, es war I'ara, dann war es I'ara, also der Ariya, und wenn er sagt, es war eine Ijara, dann war es eine Ijara. Andere Gelehrte sagen, ich gebe grundsätzlich demjenigen Recht, der weniger beansprucht als der andere. Das heißt, ich schaue, wo sind sie sich einig, das gilt. Was darüber hinausgeht, ist eine Behauptung, eine Da'wa oder ein Iddi'a. Und das muss bewiesen werden. Schauen wir uns ein Beispiel an. Ein Mu'ar ist zerstört worden, hatte einen Wert von 1000 Euro. Jetzt behauptet der Eigentümer, dass es eine Ariya war. Na, weil er will ja den Wert wiederhaben. Der Musta'ir ist ja Damen. Der andere hingegen behauptet, es sei eine Ijara gewesen. Denn durch die Ijara braucht er nur zum Beispiel 300 Euro bezahlen. Er hat für jeden Tag 100 Euro ausgemacht, das waren 3 Tage und das war am dritten Tag kaputt gegangen. Und deswegen will er 300 Euro zahlen und aus dem Schneider sein. Sagen Sie, 300 Euro steht dem Mu'ir auf jeden Fall zu. Und darüber hinaus muss jetzt der Mieter oder Leihende, je nachdem, beweisen, dass es in diesem Fall ein Ijara-Vertrag war, damit er nur bei den 300 bleibt. Entschuldigung, der Mu'ir muss in diesem Fall, der Verleihende oder der Vermieter muss in diesem Fall beweisen, dass er die zusätzlichen 700 Euro auch verdient, indem er beweist, dass es ein Ariya-Vertrag war und kein Ijara-Vertrag war. Andere Gelehrte unterscheiden, wann diese Meinungsverschiedenheit stattgefunden hat. Sie sagen, wenn es direkt nach Vertragsabschluss war, dann geben wir demjenigen Recht, der von einer Ariya spricht. In diesem Fall garantieren wir dem Eigentümer, dass er sein Objekt voll und ganz zurückbekommt. Denn bei Ijara muss das nicht sein. Und hier ist ja auch, da keine Zeit verstrichen ist oder kaum Zeit verstrichen ist, ist das Objekt auch noch da, wie es ist. Also bekommt er es auch als Ariya zurück. Sollte schon längere Zeit verstrichen sein, dann sagen sie, dann muss es sich um eine Ujra handeln. Dann handelt es sich um eine Ujra und dem Eigentümer des Autos, in diesem Fall, wenn es ein Auto war, steht eben die Ujra zu, die man normalerweise für solche Art von Ijara-Verträge erhält. Und auch hier, wie diese Meinungsverschiedenheit, wenn die Gelehrten sich auf eine Sache festgelegt haben, dann gilt das auch. Nun kommen wir zur weiten Meinungsverschiedenheit. Und zwar, dass man sich uneinig ist. Auf der einen Seite, war es eine Ariya oder Ijara? Das, also eins von beiden. Und auf der anderen Seite, der andere sagt, nein, das war keine Ariya, keine Ijara, sondern es war Rasp. Das heißt, es wurde zu Unrecht verwendet. Unrecht, zu Unrecht benutzt. Ja, das ist eine Form von Rasp. Und da müssen wir drei Fälle jetzt erstmal voneinander unterscheiden. Stellen wir uns vor, jemand hat 2 Jahre in einem Haus gewohnt. Der Eigentümer sagt, das war zu Unrecht, Rasp. Und der andere sagt, nö, ich habe das geliehen, gemietet. Beziehungsweise, du hast es mir ausgeliehen. Du hast mir vermietet oder du hast es mir ausgeliehen. Wenn es eine Ijara war, dann obliegt dem Musta'jir die Ujra. Er ist kein Damen, sondern Amin. Das ist der erste Fall. Zweiter Fall, es handelt sich um eine Aria. In diesem Fall steht dem Eigentümer keine Ujra zu. Aber da der Musta'ir Damen ist, steht ihm das Objekt auf jeden Fall zu. Der dritte Fall ist, dass wir von Rasb reden. Im Fall von Rasb steht dem Eigentümer beides zu. Sowohl die Ujra, als auch, dass der Rasib, das Ding, den Rasb durchgeführt hat, dass er Damen ist. Ja, und die Frage ist jetzt, wem geben wir grundsätzlich Recht, wenn sie unterschiedlicher Ansicht sind? Die erste Ansicht besagt, dass der Eigentümer grundsätzlich Recht hat und zusätzlich einen Schwur leisten muss. Der Eigentümer hat grundsätzlich Recht, egal welche Version er wählt. Aber wenn wir diese Sachen betrachten, gemeint ist, dass es keine Beweise gibt. Ja? Wenn es natürlich Beweise gibt, einen Vertrag gibt, wo eindeutig drinsteht, dass es um eine Ijara handelt oder um eine Aria handelt, dann ist es sehr unproblematisch. Wir reden jetzt davon, grundsätzlich, die Aussagen widersprechen sich und es gibt keine Beweise, keine Zeugen, kein gar nichts. Also die erste Ansicht ist, dass der Eigentümer grundsätzlich Recht hat, aber er muss zusätzlich einen Schwur leisten. Macht er dies, bekommt er Recht. Und die Begründung dafür ist, dass in der Regel niemand sein Eigentum einfach so zur Verfügung stellt anderen, ohne etwas dafür haben zu wollen. Die zweite Ansicht ist, derjenige hat grundsätzlich Recht, der von Ijara spricht. Warum? Weil sie sagen, grundsätzlich gibt man niemandem etwas ohne Gegenleistung. Also aufgepasst, bei der ersten Ansicht, es kann ja sein, dass der Eigentümer springt von Ijara zu Aria, je nachdem, was ihm wertvoller ist. Und die Begründung dafür, dass wir ihm Recht geben, ist zu sagen, er will etwas haben für sein Eigentum. Und deswegen bekommt er das, was er von beiden uns sagt, wie es gewesen ist, und dabei natürlich schwört. Weil wenn wir das nicht machen, dann könnte es sein, dass er leer ausgeht, und das darf grundsätzlich nicht der Fall sein. Grundsätzlich muss derjenige, der etwas hergibt, auch etwas davon haben. Das ist die erste Begründung. Zweite Begründung ist, oder die zweite Ansicht ist, dass wir demjenigen Recht geben, der grundsätzlich von Ijara spricht. Denn wenn man etwas hergibt, will man garantiert etwas bekommen. Und garantiert bekommt man nur etwas, wenn es Ijara war. Denn dann bekommt man pro Zeit, pro Tag, pro Stunde, je nachdem, einen Lohn, eine Ujra. Wenn ich etwas verleihe, bekomme ich keinen Lohn dafür. Wenn ich aber etwas vermiete, bekomme ich Lohn dafür. Und grundsätzlich gesehen gibt man nichts her, ohne etwas davon zu haben. Und das heißt also grundsätzlich eher Ijara als Aria. Was ist mit dem Rasb? Rasb ist eher unrealistisch, sagen die Gelehrten, weil das ist eher ein Ausnahmefall. Also ich kann nicht von vornherein ausgehen, dass jemand, der in einem Haus wohnt, gerade wenn es 1-2 Jahre war, dass er das zu Unrecht tut, sondern er hat zu Recht. Die Frage ist nur, zu welchem Recht? Zum Mietrecht oder zum Leihrecht? Ja? Zu Aria oder zu Ijara? Und diese Ansicht ist relativ stark und die erste Ansicht ist natürlich eher schwach. Beim letzten Thema der Meinungsverschiedenheit in Bezug auf Aria kommt es jetzt darauf an, es gibt eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob das Mu'ar zurückgegeben worden ist oder nicht. Der Mu'ir behauptet, ich habe das Mu'ar nicht bekommen, und der Musta'ir sagt, ich habe es dir zurückgegeben und es ist nicht auffindbar, zum Beispiel ein Gerät, das Auto ist nicht mehr da, was auch immer man geliehen hat. Und hier haben wir immer die Frage, wir haben eben den Mudda'i. Der Mudda'i ist derjenige, der etwas behauptet, und der Mudda'an alayhi, gegen den etwas behauptet wird. Aber genauer gesehen ist der Mudda'an alayhi derjenige, der das behauptet, was gewiss ist, zumindest nach einigen Gelehrten. Und der Mudda'i, das ist derjenige, der etwas behauptet, was normalerweise nicht der Fall ist, also was nicht gewiss ist. Und deswegen müssen wir erstmal klären, wer von beiden behauptet das, was gewiss ist, wovon wir ausgehen. Wer behauptet das, was die Ausgangslage ist. Und hier in diesem Fall haben wir die Ausgangslage ist, dass der Musta'ir sich etwas geliehen hat und dass es in seiner Hand war. Weil er sagt, ich habe es dir doch zurückgegeben. Das heißt, er gibt zu, dass es bei ihm gewesen ist. Das heißt, gewiss die Ausgangslage ist, dass es bei ihm gewesen ist. Zweifelhaft ist, ob er es zurückgegeben hat oder nicht. Und deswegen ist die richtige Ansicht, dass der Musta'ir beweisen muss, dass er es zurückgegeben hat. Kann er das nicht beweisen, dann ist es in seiner Schuld, bürgt er dafür. Ja. Es gibt auch eine andere Ansicht, die grundsätzlich dem Musta'ir Recht gibt. Diese Ansicht ist aber eine schwache Ansicht. Denn sie sagen, der Musta'ir bestätigt, etwas getan zu haben, der Mu'ir verneint, leugnet. Und sie sagen, Bestätigungen gehen vor verneinenden Aussagen. Aber diese Ansicht, wie gesagt, ist eher eine schwache Ansicht. Wallahu a'lam. Beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, reden wir über das Thema Ghasb. Wa sallallahu ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.